ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Matthias Gindorf. Die neue Brandenburger Landesregierung steht. Die Minister sind vereidigt und jetzt kann auch gearbeitet werden. Was die Menschen in Brandenburg von SPD und CDU in den nächsten Jahren erwarten können, das hat Ministerpräsident Woidke heute in seiner Regierungserklärung gesagt. Oder vielmehr, er hat es grob umrissen, wie es unser Landespolitik-Korrespondent Martin Adam beschreibt.
Die Details überlässt Dietmar Woidke den anderen. Wo investiert und wo gespart wird. 250 neue Lehrkräfte, 200 Millionen Euro für die Krankenhäuser, dafür weniger Landesbedienstete. All das lässt der Ministerpräsident die Fraktionschefs der Regierungskoalition aus SPD und CDU erklären. Woidke, geht es ums Gefühl.
Ob kürzlich hier bei uns in Brandenburg angekommen oder schon immer in Brandenburg wohnhaft. Ob jung oder alt, ob Stadtmensch aus Überzeugung oder Dorfkind mit Leib und Seele. Teil der Gemeinschaft zu sein, ist für jede und für jeden von uns unverzichtbar.
Viel ist von Stabilität die Rede, viel von unser Land und unser Brandenburg, für das die Menschen gemeinsam mit der Politik verantwortlich seien. Neuwahlen, erklärt Woidke, hätten da nur das Problem lösen aufgehalten, auch wenn sich erst durch Abwanderungen aus dem BSW die Mehrheitsverhältnisse so verschoben haben, dass eine SPD-CDU-Regierung möglich wurde. Die müsse jetzt trotz Milliardendefizit die Wirtschaft fördern, Bürokratie abbauen, sich zur EU und zur Partnerschaft mit Polen bekennen, aber vor allem, so steht es auch im Koalitionsvertrag, die Demokratie verteidigen.
Wir überlassen unser Land nicht den Extremisten, die ohne echte eigene Ideen oder Inhalte einzig davon leben, Probleme immer wieder zu beschreiben und aufzubauschen, so wie es gerade in die hitzige Debattenlage passt.
Ohne die AfD zu nennen, die in Umfragen auch in Brandenburg derzeit stärkste Kraft ist. Deren Fraktionsvorsitzender Hans-Christoph Berndt erwiderte Woidke, seine Koalition werde doch nur durch die AfD zusammengehalten.
Weil sie sich an die Macht klammern, ist der Kampf gegen den Extremismus, wie Sie genannt haben, der Kitt dieser Koalition und der Hauptinhalt dieser Koalition. Und jeder von uns im Landtag, jeder von uns im Land weiß, dass Sie mit dieser Chiffre den Kampf gegen die AfD meinen.
Es brauche keine Stabilität in der Krise, sondern Mut, damit, so der AfD-Fraktionschef, Zitat, Deutschland das Land der Deutschen bleibe. Nils Olaf Lüders, Fraktionschef des BSW und bis vor kurzem selbst in der Regierung, warf SPD und CDU vor, das Haushaltsloch selbst verursacht zu haben. Würden sie allerdings im Bund die Vermögenssteuer wieder reaktivieren, hätte Brandenburg auch mehr Geld.
Wenn der politische Wille der Koalition bestünde, mutig und im Sinne der großen Mehrheit unserer Bürger zu handeln. Vergessen Sie das also nicht, wenn es in den nächsten Monaten darum geht, was alles gekürzt werden soll.
Wenig Geld, politische Rahmenbedingungen, die sich fast täglich ändern. Das eigentliche Schlusswort der Regierungserklärung blieb dem SPD-Fraktionsvorsitzenden. Diese Koalition, sagte Björn Lüttmann, werde es nicht leicht haben.
Unser Landespolitikreporter Martin Adam über die Regierungserklärung von Ministerpräsident Dietmar Woidke und die anschließende Aussprache. Gedenkstätten, das sind Orte, die an wichtige historische Ereignisse erinnern, meist an Verbrechen, Krieg, Leid und Unrecht. Da ist es umso erschreckender, wenn es dort zu Anfeindungen kommt oder der Grund für das Erinnern in Frage gestellt wird. Genau das ist an vielen NS-Gedenkstätten der Fall. Wie die Situation in Brandenburg ist, das hat sich rbb24-Reporterin Sophie Chilwick erklären lassen.
Vor allem nach dem 7. Oktober 2023 sei die Zahl der antisemitischen Vorfälle an Gedenkstätten gestiegen, sagt Lara Miller. Heute ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Davor führte sie Schülergruppen durch das ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen. Dabei merkte sie,
ja, dass das Thema virulent ist, also explizit auch ein Vergleich von Gaza und Gedenkstätten angestellt wird, dass es da eine inhaltliche Verschiebung gab nach dem 7. Oktober.
Sie werte nicht jede Aussage von Jugendlichen gleich als antisemitischen Vorfall, sagt Lara Miller, sondern suche das Gespräch.
Und versuche herauszufinden, was dahinter steht und auch das argumentativ zu widerlegen.
Hakenkreuz, Schmierereien, rechtsextreme Parolen, aber auch Beschädigungen in Ausstellungen der Gedenkstätten. Die Liste der Vorfälle ist lang und sie ist länger geworden. 211 antisemitische Vorfälle wurden gezählt im Jahr 2024, fast doppelt so viele wie im Jahr davor.
Wir haben eben auch steigende Fälle im linken Bereich,
sagt Andreas Büttner, Antisemitismusbeauftragter des Landes Brandenburg.
Heißt aber trotzdem nicht, dass der Rechtsextremismus in Brandenburg ein kleineres Problem geworden ist.
Wie sich Hass auf Jüdinnen und Juden äußert, wandelt sich. Auch das ist ein Ergebnis einer neuen Broschüre, die am Mittwoch in der Gedenkstätte Sachsenhausen vorgestellt wurde. Nicht alle Mitarbeitenden erkennen sofort alle Versionen von Antisemitismus oder sind mit den neuen antisemitischen Erzählungen, etwa von rechten Influencern auf YouTube, vertraut, die auch von manchen Schülern übernommen werden. Die Broschüre von RIAS gibt hier Tipps zu Informationsmaterial für die Mitarbeitenden. Lara Miller sagt jedoch, es brauche mehr Geld für Schulungen, vor allem für die freien Mitarbeitenden, die oft die Führungen in den ehemaligen Konzentrationslagern übernehmen. Und es brauche mehr Personal. Teilweise stünde ein Guide einer Gruppe von 30 bis 40 Personen gegenüber. Wenn dann eine Diskussion ausbricht, in der der Holocaust relativiert oder den Jüdinnen und Juden die Schuld zugeschoben wird, bräuchte es mehr Unterstützung für die Guides. Der Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner sagt, dass es nicht unbedingt an zu wenig Geld liege.
Wir müssen vor allem konsequent in der Umsetzung dessen sein, was wir haben.
Für die Gedenkstätten ist Antisemitismus jedoch eine Herausforderung. Dem entgegenzuwirken, das wird an diesem Abend deutlich, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Informationen von Sophie Schilwig waren das. Niemand weiß, wie viele Ratten in Berlin leben, sagt der Berliner Wildtierexperte Dirk Ehlert. Und er sagt auch, wenn man Ratten bekämpft, dann geht es nie darum, sie auszurotten. Ziel ist es immer nur, die Zahl der Tiere zu senken. Wie das gehen kann, das haben die Berliner Behörden heute Mittag im Wedding gezeigt. rbb24-Reporterin Oda Tischewski war mit dabei.
Auf der Grünfläche vor dem Virchow-Klinikum im Wedding steht Lukas Mureida, Gesundheitsamtsleiter von Mitte. Sein Thema heute: Rattenbekämpfung. Warum ausgerechnet hier?
Weil wir finden es schlecht, wenn in einer Hauptstadt vor einem Herzzentrum Ratten herumlaufen. Es ist nicht hygienisch und es ist nicht schön.
Die größten Anziehungsfaktoren für Ratten: Müll und Taubenfutter? Ja, sagt Mureida, denn das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Wollen Sie Tauben füttern? Okay, aber machen Sie das richtig. Kommen Sie zu uns, wir erklären Ihnen, wie es vielleicht besser geht. Sie müssen nicht 2 Kilo Körner irgendwo verschütten. Sie können vielleicht etwas hängen, was ist für die Tauben auch passend. Und die brauchen sicher nicht hunderte Kilos von den Körnern.
Nadine lebt im Weddinger Kiez und hat sich dort einer Clean-Up-Initiative angeschlossen, die Müll von den Straßen beseitigt. Die Ratten sind trotzdem allgegenwärtig.
Manchmal laufen einem die über die Füße hier, wenn man irgendwo sitzt. Im Sommer jetzt, ne? Gerade die laufen dann eben auch über die Wiesen zwischen den Leuten durch. Und also es ist manchmal schon sehr unangenehm.
Auch die Berliner Wasserbetriebe bekämpfen die Nager, die die Kanalisation als sichere Verkehrswege nutzen. Aufgrund geänderter Gesetze mussten sie ihre Methoden nun umstellen, so Stefan Natz, Sprecher der Wasserbetriebe.
Es gibt eine Trendwende hin zum geschützt verwendeten Gift, also dass es wirklich nach Möglichkeit nur von Ratten aufgenommen werden kann. Darüber hinaus wird aber auch an Schwerpunkten von Rattenbefall künftig stärker mit Schlagfallen gearbeitet.
Eine friedliche Koexistenz zwischen Mensch und Ratte ist möglich, solange die Tiere nicht überhand nehmen. Und wie alle Arten haben auch sie ihre Rolle im Ökosystem, erklärt der Berliner Wildtierexperte Dirk Ehlert.
Ratten sind auch eine Art Gesundheitspolizei. Sie fressen Restnahrung, die übrig bleibt. Und sie sind auch gleichzeitig Nahrungsgrundlage für etliche Wildtiere in dieser Stadt. Zum Beispiel Füchse, Waschbären, Marder, etliche Vogelarten haben sich auf Ratten spezialisiert.
8.734 Mal sind im vergangenen Jahr Schädlingsbekämpfer im Auftrag der Berliner Gesundheitsämter gegen Ratten zu Felde gezogen. Die Zahl steigt seit Jahren kontinuierlich an, stellt das LAG so fest. Damit die Maßnahmen wirken, ist das Landesamt für Gesundheit und Soziales aber auf Meldungen aus der Bevölkerung angewiesen.
rbb24-Reporterin Oda Tischewski sagt das über den Kampf gegen zu viele Ratten in Berlin. Der Handel zwischen Deutschland und Polen nimmt zu. Die meisten Waren werden per Bahn oder Lastwagen über die Oder transportiert. Dementsprechend wichtig sind die Brücken über den Fluss. Und da schlagen Wirtschaftsverbände jetzt Alarm. Die Brücken seien zu klein und zu marode, heißt es da. Philipp Bahnsdorf mit den Einzelheiten.
Ein LKW nach dem anderen fährt über die Brücke der R12 in Frankfurt-Oder. Aber die Brücke ist am Limit. Bis zu 3,5 Millionen Laster überqueren sie jedes Jahr. Mehr als an jedem anderen deutschen Grenzübergang. Das sorgt für Probleme, erklärt Marek Posnanski, der einen Container-Umschlagplatz in Frankfurt-Oder leitet.
Der Massenfluss an Lkw, die eben aus den beiden Richtungen kommen, von Deutschland aus Richtung Polen und umgekehrt, die werden ausgebremst, die Lkw bis zu 10 km/h die Stunde, also bilden sich Stau bis zu 20 Kilometer lang am Wochenenden und nach Wochenenden.
Grenzkontrollen verlangsamen den Verkehr noch zusätzlich. Und das Problem betrifft nicht nur Frankfurt-Oder. 30 Kilometer nördlich, beim Grenzübergang in Küstrin, ist die Brücke so marode, dass nur Autos bis zu 3,5 Tonnen einspurig über die Brücke fahren dürfen. Die Industrie- und Handelskammern von beiden Seiten der Oder und auch die polnische Sonderwirtschaftszone Kostrzyn-Słubice fordern deshalb den zügigen Neubau einer Brücke in Küstrin und eine Erweiterung der Autobahn A12. Letzteres haben die deutschen Behörden zugesagt. Mit 10 Jahren allein für die Planung. Viel zu langsam, sagt Guido Noack von der IHK.
Wir brauchen hier eine Planungsbeschleunigung. Planungsbeschleunigung ist ein Thema, was auch in Berlin im Bundestag bereits angekommen ist. Und das brauchen wir unbedingt auch für die A12. Denn das kann man jetzt der Wirtschaft und auch den Menschen vor Ort schlecht erklären, dass sie jetzt 10 Jahre erstmal darauf warten sollen, bis dieser komplette Neubau der Autobahn, so als das wird sie im Moment gehandhabt, 10 Jahre benötigt nur für die Planungszeit, geschweige denn, bis der erste Spatenstich da erfolgt ist.
Wenn nicht bald was passiert, wird die fehlende Brückenkapazität die Region viel Wirtschaftswachstum kosten. So denken viele Unternehmer vor Ort. Auch Marek Posnanski würde sein Container-Terminal in Frankfurt-Oder gerne vergrößern, aber erst, wenn die Infrastruktur da ist.
Die Hindernisse müssen einfach weg. So wird Europa wachsen, so werden die Regionen wachsen, so werden die Nationen auch wachsen. Das für mich ist keine Frage.
Die Oderbrücken sind marode und bremsen so manche wirtschaftliche Entwicklung. Ein Bericht von Philipp Barnsdorf.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Katrin Hampel und Silja Sodke. Es gibt Nachwuchs in Finsterwalde und der ist gestreift. Im Tierpark hat ein kleiner Zebrahengst das Licht der Welt erblickt. An der Seite von Mutter Kenia kann er nun das Außengelände erkunden und wird so von den Tierparkbesuchern erstmals freudig beobachtet.
Ja, wir denken mal, dass das mal eine Attraktion ist für Finsterwalde. Ist ja lange nicht geboren worden.
Das hat uns super gefallen.
Sehr niedlich, sehr klein. Hat noch keinen Namen.
Für die Finsterwalder Tierpfleger ist so ein putzmunteres Fohlen nicht selbstverständlich. Haben doch 2015 eine Mutter und ihr Jungtier die Geburt im Stall nicht überlebt. Ein traumatisches Erlebnis bis heute. In der Nacht zum 10. März kam dann aber der kleine Hengst hier auf die Welt, gesund und quietschfidel. Und die Mitarbeitenden konnten endlich aufatmen, erzählt Tierparkleiter Thorsten Heidmann.
So eine Zebrageburt geht auch relativ schnell, also innerhalb von einer halben Stunde ist das erledigt, die Sache. Und Kenia ist eine super Mutter und das geht jetzt so weiter und wir hoffen noch mehr.
Der kleine Zebrahengst ist jetzt gut eine Woche alt, hat aber schon seinen ganz eigenen Kopf. Ein Racker, der seine Mutter ordentlich auf Trab hält und zur Art der Böhmsteppenzebras gehört. Rund 65 Bestände leben derzeit in deutschen Zoos und Tierparks, insgesamt etwa 250 Tiere. Nachwuchs ist also nichts grundsätzlich Seltenes. Und trotzdem kann genau so ein Moment für einen einzelnen Tierpark alles bedeuten. In Finsterwalde zum Beispiel arbeitet man seit Jahren daran, eine kleine Zebraherde aufzubauen. 5 Tiere sollen es einmal werden, erzählt Tierparkleiter Thorsten Heidmann.
Wir haben Platz für 4 Zebras, vielleicht auch 5. Und das wird ja oder ist jetzt ein Hengstfohlen. Der kann dann leider nicht bei uns bleiben auf Dauer, weil er sich ja dann mit dem Vater irgendwann in Konflikt kommt. Und daher wird er ungefähr in 1-2 Jahren unseren Tierpark in einen anderen Zoo verlassen. Und dann hätten wir wieder Platz für mehr Zebras.
Hofft der Tierparkleiter mit Blick auf noch mehr Nachwuchs. Nun sind sie aber erstmal alle glücklich mit dem kleinen Zebrafohlen. Neben Mutter Kenia leben hier zurzeit auch der Vater und die Stiefschwester. Nachbarn im Gehege sind Elenantilopen, von der Statur ziemlich mächtig, aber vom Wesen unkompliziert und entspannt.
Unsere Elenantilopen sind da, wenn da ein Zebra mehr oder weniger ist, interessiert die gar nicht. Hauptsache, die gehen eigentlich auf den Keks. Und die gehen mal ran, wenn sie zusammen an der Futterplattform stehen, schnüffeln einmal, aber machen nichts. Also die sind da sehr tiefenentspannt gegenüber den Zebras. Wenn es umgekehrt wäre, wenn die Antilopen jetzt Kinder hätten, die Zebras würden gucken, wäre das schon eine ganz andere Sache.
Und noch zum Namen. Der wird noch gesucht. Fest steht, der Zebranachwuchs soll, wie seine Mutter Kenia, mit einem K beginnen. Mehr als 100 Vorschläge aus ganz Europa sind bereits per Mail eingegangen. In der kommenden Woche soll entschieden werden. Dem kleinen Hengst ist es wohl egal. Er genießt einfach das Leben.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Matthias Gindorf.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.